Ja, lob den Herrn. Ja, es war so gut, heute Morgen zu sehen, dass der Herr uns aus dieser Welt herausgeholt hat. Und nicht nur das, sondern dass er uns die Salbung gegeben hat. Und dass diese Salbung so mächtig und so wirksam ist, dass der Johannes, obwohl die Lage so schwierig und so verwirrend und so undurchschaubar war, einfach nur gesagt hat, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr alle wisst. Punkt. Das allein zeigt uns schon, wie mächtig und wirksam die Salbung in uns ist. Und wie gesagt wurde, es ist eigentlich der Herr selbst in uns. Es ist der Herr selbst in uns mit allem, was er ist und mit allem, was er vollbracht hat. Sein ganzes Wesen und sein ganzes Werk ist darin enthalten. Und der Johannes kannte den Herrn und er kannte die Salbung. Und deswegen hat er auch nicht die Not, den Heiligen so viel zu erklären, sondern er vertraut wirklich der Salbung in den Heiligen. Aber er ermutigt die Heiligen, dass sie üben, in dem Herrn zu wohnen und mit dieser Salbung Umgang zu haben. Denn nur, dass wir die Salbung empfangen haben, das heißt leider noch nicht, dass wir automatisch immer dadurch leben. Es braucht Übung. Und wie Markus gerade auch gesagt hat, es gibt auch noch die andere Seite. Ja, wir haben die Salbung in uns. Und sie ist kostbar und sie ist von dem Heiligen und sie ist der Herr selbst. Aber wir haben auch dieses Fleisch. Und auch nachdem wir von Neuem geboren worden sind, wohnt die Sünde immer noch in unserem Fleisch. Und deswegen braucht es Übung. Es braucht wirklich Übung. Und auch ein Herz von unserer Seite, dem Herrn zu sagen, Herr, lass mich die Salbung kennen. Lass mich dich kennen. Und lernen auch in dir zu wohnen und durch diese Salbung auch zu wandeln. Und dann in Kapitel 3 fährt der Johannes fort und sagt hier nochmal, seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. So wunderbar. Wir sollen die Liebe des Vaters erkennen, auch in allem, was er getan hat. Ja, lobt den Herrn, wenn wir sehen, wie verdorben diese Welt ist. Ist das nicht eine Freude, dass er uns rausgeholt hat? Ist das nicht eine große Liebe des Vaters? Stellt euch mal vor, ihr wärt noch in der Welt. Vor allem heute, wo alles so verdorben ist. Ich danke dem Herrn oft in letzter Zeit, dass wir nicht Teil dieser Welt sind. Dass er uns rausgeholt hat und nicht nur rausgeholt, er hat uns nach Zion gebracht. Ist das nicht wunderbar, auch in diesen Tagen, diese Konferenz hier, zu genießen, mit allen Heiligen im Licht des Herrn zu sein, dann müssen wir sagen, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Oh, danke, lieber Vater. Er ist so wichtig, dass wir seine Liebe berühren, denn dann lieben wir ihn auch zurück. Dann steigt unsere Liebe zu ihm auch an. Und es ist so wunderbar, wir sind Kinder Gottes, wir wurden von Neuem geboren. Wir haben das Leben Gottes empfangen. Das war die Liebe des Vaters, denn wir haben es eigentlich nicht verdient. Aber der Vater hat es getan. Und deshalb, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir herausgeholt sind aus der Welt, sagt er, deshalb kennt uns die Welt nicht. Ja, wir sollen uns nicht wundern, wenn die Welt uns nicht kennt und wir uns oft fremd fühlen. Das ist normal und ist auch gut so. Weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, und es ist so gut, auch nach dem Wort heute Morgen, wenn wir neu so eine Entscheidung treffen. Herr, ich liebe nicht die Welt. Ich habe nichts mehr gemeinsam mit dieser Welt. Herr, ich gehöre dir. Und dann sagt er, wir sind nun Kinder Gottes, lobt den Herrn, das ist, was wir sind. Aber dann fährt er fort und spricht über das, was wir sein werden. Es ist wunderbar, was wir sind. Aber wir müssen auch sehen, was wir sein werden. Und er sagt hier, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Ja, man sieht es noch nicht. Es ist noch nicht offenbar geworden, aber wir wissen es, lobt den Herrn. Er sagt, wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wunderbar, diese Gewissheit haben wir. Wir werden den Herrn sehen, wie er ist. Aber die Frage ist, wie stark ist unser Verlangen danach? Den Herrn zu sehen, wie er ist. Ja, wir sollen so ein Verlangen entwickeln. Herr, wir möchten dich sehen. Stellt euch vor, wenn der Herr kommt, wir werden ihn sehen, wie er ist. So wunderbar es ist, die Salbung heute in uns zu haben, doch es gibt auch die andere Seite. Paulus sagt, ja, wir sind, solange wir in diesem Leib daheim sind, sind wir fern vom Herrn, sagt er. Ist eigentlich komisch, oder? Wir haben doch die Salbung von ihm, er wohnt in uns. Und doch hat der Paulus auch diese Erfahrung gehabt, diese Distanz zum Herrn zu spüren, weil wir einfach noch in diesem Leib daheim sind. Und so, bei aller Freude, dass er in uns lebt, sollen wir auch so ein Verlangen haben. Herr, wir möchten dich sehen, wie du bist. Und komme bald. Herr Jesus, komme bald. Und Johannes sagt in Vers 3, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, was macht der, der wartet, bis er kommt? Nein, der reinigt sich, so wie jener rein ist. Ja, wir warten nicht nur auf den Herrn und machen nichts, sondern wir reinigen uns, so wie er rein ist. Und das ist so wichtig, ja, dass wir die Zeit, die wir noch haben, bis der Herr kommt, und vielleicht ist es wirklich nicht mehr lange, dass wir die Zeit nutzen, um uns zu reinigen. Wenn wir hier mal auf die Gliederung schauen, Seite 6, Römisch 4, die Überschrift ist: Die Offenbarung der Kinder Gottes, die Verwandlung in das herrliche Bild Christi. Und das ist auch etwas, was die Salbung heute in uns machen will. Sie möchte uns umwandeln in das Bild des Herrn. Die Salbung ist nicht nur dafür da, mir zu zeigen, was jetzt richtig und falsch ist. Wenn wir davon reden, dass die Salbung uns alle Dinge lehrt, es ist nicht nur so ein Lehren, dass sie uns sagt, tu das, tu das nicht, das ist vom Herrn, das ist nicht vom Herrn. Das tut sie auch, aber wie wir gehört haben, die Salbung wirkt das Wesen Christi in uns ein. Es ist wirklich wie eine Salbe. Die Salbung ist uns gegeben, nicht nur um uns zu lehren, sondern um uns umzuwandeln in das herrliche Bild Christi. Lass uns mal 2. Korinther 3 lesen dazu. Da ist das auch geschrieben, ja. 2. Korinther 3, Vers 18. Und wir alle, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen und widerspiegeln, werden umgewandelt in dasselbe Bild. Wow, in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als von dem Herrn, dem Geist. Es ist nicht nur so, dass wir jetzt warten und wir bleiben, wie wir sind, und irgendwann kommt der Herr und wir sind ihm gleich. Nein, Johannes sagt, wer diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich heute schon. Und der Herr möchte uns heute schon, Tag für Tag, Stück für Stück, umwandeln in sein herrliches Bild. Und haben wir nicht ein Verlangen danach? Je mehr wir den Herrn sehen, wie er ist, ist doch normal, dass wir so ein Verlangen haben. Herr, ich möchte dir gleich sein. Wandle mich um in dein Bild. Lass die Salbung von nun an jeden Tag mehr von dir in mich einwirken. Es ist so wunderbar, wenn wir diese Haltung und diesen Wunsch im Herzen haben. Es gibt eine Notwendigkeit, uns heute zu reinigen. Und Johannes sagt sogar, so wie jener rein ist. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass ihr so rein sein könnt, wie der Herr rein ist? Rösli, glaubst du das? Amen. Manchmal, wenn wir uns anschauen, dann können wir das nicht glauben. Aber Johannes hat diesen Glauben. Wir sollen rein sein, wie jener rein ist. Und durch die Salbung in uns und durch den Herrn in uns ist es möglich. Und ich dachte auch noch an Hebräer 7, Vers 26. Da wird der Herr noch beschrieben, wie er ist. Dort heißt es, ein solcher Hohepriester war genau das, was wir nötig hatten, der heilig ist, frei vom Bösen, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel geworden. So ist unser Herr. Unser Herr ist rein, er ist heilig, er ist frei vom Bösen. Aber nicht nur in dem Sinn, dass er so ist und wir sind ganz anders. Nein, Gott möchte, dass wir ihm gleich werden. Und hier steht erst genau das, was wir nötig haben. Das zeigt, es ist möglich, dem Herrn gleich zu sein. Ja, und wir sollen dem Herrn sagen, Amen, ich glaube. Auch wenn ich bei mir heute noch viele Mängel sehe und Baustellen. Wir sollen wirklich dem Herrn glauben und uns auch reinigen. Ja. Und es ist auch unsere Verantwortung. Hier steht, der reinigt sich. Natürlich, wir beten oft, Herr, reinige mich. Und das ist auch richtig. Aber die andere Seite ist, wir müssen uns auch selbst reinigen. Wie Markus gesagt hat, wenn immer wir merken, da kommt was hoch, vom Fleisch zum Beispiel. Oder wenn wir merken, da ist eine Befleckung in mir. Es ist meine Verantwortung zu sagen, Herr, ich reinige mich davon. Ich lasse das nicht stehen. Es ist nicht gut, wenn wir die Unreinheit in uns einfach stehen lassen. Wenn wir merken, da ist etwas, ein Gedanke zum Beispiel, wo wir merken, der ist nicht vom Herrn. Es ist so gut, wenn wir uns reinigen. Und wir haben dafür das Blut bekommen. Aber nicht nur das Blut, wir haben auch das Wasser des Lebens. Und in Epheser 5 steht, der Herr möchte seiner Gemeinde ein Wasserbad geben, im Wort. Für was? Um sie zu reinigen und zu heiligen. Die Reinigung ist wirklich wichtig. Der Herr möchte eine reine, makellose Braut haben. Und ein wichtiger Teil unserer Vorbereitung auf sein Kommen ist, dass wir uns reinigen. Und dem Herrn auch sagen, Herr, nimm alle Flecken und Runzel von mir weg. Lass uns sogar makellos sein. Und dann auch, wie wir gehört haben, wenn wir im Licht des Herrn wandeln, wird der Herr uns auch mehr und mehr zeigen, was zu reinigen ist. Wir müssen im gewissen Sinn jetzt nicht selber mit der Lupe alles absuchen. Wenn wir im Licht wandeln, wird der Herr uns zeigen. Schau mal, hier ist ein Flecken, reinige den. Das hat Johannes am Anfang gesagt. Und wenn wir im Licht wandeln und Gemeinschaft mit ihm haben, sein Blut reinigt uns von aller Sünde. Und dann auch nicht nur von Sünde, auch von Flecken und Runzeln. Oft muss ich sagen, eigentlich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, mir ist nicht immer eine Sünde bewusst, von der ich mich reinigen muss. Aber was mir immer bewusst ist, ist, da ist noch Altheit. Da ist noch Religion in mir. Da sind Flecken und Runzel. Da ist manchmal so eine geistliche Trägheit. Da muss ich dem Herrn sagen, auch wenn mir gerade keine Sünde bewusst ist, muss ich trotzdem beten, Herr, reinige mich mit dem Wasser des Lebens. Bei der Stiftshütte, ihr kennt ja das Bild, gab es dieses kupferne Waschbecken. Und die Priester hatten die strenge Vorschrift, sie dürfen nur hineingehen, nachdem sie sich gereinigt haben. Nicht nur mit dem Blut, auch mit dem Wasser des Lebens. Ja, es ist nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Reinigen. Und wir brauchen alle eine tiefere und gründliche Reinigung. Und warum ist das auch wichtig? Nicht nur für unsere persönliche Vorbereitung, sondern auch für das Zeugnis des Herrn. Und deswegen setzt Johannes dann fort und er redet von, was steht hier auf der Gliederung, Römisch 5, er redet von dem Unterschied zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Es gibt Kinder Gottes, das haben wir gerade gelesen. Wir dürfen Kinder Gottes sein, aber es gibt auch die andere Seite. Es gibt sogar Kinder des Teufels. Heute Morgen haben wir gesehen, die ganze Welt liegt in der Hand Satans. Diese Welt ist ein System Satans mit einem Angebot für jeden. Aber wie wirkt Satan in dieser Welt? Wir haben schon gehört, er versteckt sich. Und nicht nur versteckt er sich, Satan benutzt genau wie Gott auch Menschen. Der Satan steht nicht persönlich irgendwo und bietet dir etwas an. Oder alles, was heute in der Welt passiert an Verderben, wer macht das? Ja, es sind Kinder des Teufels am Werk. Und das müssen wir sehen. Ja, es gibt in diesem Universum und auf der Erde einen Kampf zwischen Gott auf der einen Seite und dem Satan auf der anderen Seite. Aber die beiden kämpfen in einem gewissen Sinn nicht gegeneinander direkt, sondern sie benutzen beide Menschen. Und Gott hat es so eingerichtet. Ja. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, der Mensch soll herrschen auf Erden. Aber jetzt haben wir heute Morgen gehört, die ganze Welt liegt in der Hand des Bösen. Da müssen wir schon merken, da gibt's einen Konflikt. Wenn Gott den Menschen schafft, mit der Bestimmung zu herrschen auf Erden, da ist aber der Satan, der die Welt in seiner Hand hat, da gibt's einen Kampf. Und das hat nicht nur Johannes gesagt, dass die Welt in der Hand Satans liegt. Der Herr selbst hat gesagt, er ist der Fürst dieser Welt. Das ist nicht nur eine Anmaßung Satans, dass er das behauptet. Nein, selbst der Herr hat es anerkannt. Warum? Weil es eine Zeit gab, bevor Gott den Menschen geschaffen hat. Eine Zeit vor der Wiederherstellung, die wir in 1. Mose 1 lesen, wo es schon eine Schöpfung gab. Und der Satan war der Luzifer. Und Gott hat ihn bestimmt, diese Erde zu verwalten und zu herrschen. Das hat sich Satan nicht einfach genommen. Es gab eine Zeit, da hat es ihm Gott gegeben. Und erstaunlicherweise, nachdem Satan gefallen war und vom Luzifer zum Satan wurde, wenn wir Gott wären, wir hätten ihm sofort das weggenommen, oder? Ich hätte sofort gesagt, nachdem Luzifer gefallen ist, jetzt darfst du nicht mehr über die Erde herrschen. Aber Gott sagt immer noch zu ihm, er ist der Fürst dieser Welt. Warum? Weil Gott ihm diese Herrschaft nicht direkt wegnehmen möchte. Er möchte den Menschen benutzen. Und das müssen wir wirklich sehen. Deswegen redet Johannes von den Kindern Gottes auf der einen Seite, aber auch von den Kindern des Teufels. Und es gibt einen Kampf. Und wir sind letztlich auch als Gemeinde dafür da, dem Satan diese Erde wegzunehmen. Dass die ganze Welt in der Hand des Bösen liegt, das ist nicht nur eine Tatsache, die wir zur Kenntnis nehmen sollen. Und dann sagen wir, okay, ich habe nichts mit der Welt zu tun. In einem gewissen Sinn ja, aber in einem anderen Sinn sollen wir sagen, es darf nicht so bleiben. Die Welt darf nicht in der Hand Satans bleiben. Seine Herrschaft ist nicht mehr rechtmäßig. Gott hat uns Menschen bestimmt zu herrschen. Natürlich, weil wir gefallen sind, sind wir nicht in der Lage zu herrschen. Deswegen sind die Politiker heute so, wie sie sind. Wir Menschen sind nicht in der Lage zu herrschen mit unserer gefallenen, sündigen Natur. Aber was macht der Herr? Der Herr kommt und vollbringt die Erlösung. Wozu? Um uns Menschen wiederherzustellen, damit er durch uns herrschen kann. Damit er durch uns dem Satan die Herrschaft wegnehmen kann. Deswegen 1. Johannes 3, Vers 8 ist wunderbar. Der zweite Teil vor allem. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbar geworden, damit er die Werke des Teufels auflöse. Amen. Lobt den Herrn. Der Sohn Gottes ist nicht nur offenbar geworden, wie er in Vers 5 sagt, um die Sünden wegzunehmen. Dafür auch. Denn damit Gott den Menschen wiederherstellen kann, für diese Herrschaft, muss er zuerst mal das Problem der Sünde beseitigen. Deswegen sagt er in Vers 5, er ist offenbar geworden, um die Sünden wegzunehmen. Das muss der Herr natürlich erst mal tun. Aber das ist nur eine notwendige Erlösung, um weiterzugehen. Und am Ende möchte der Herr die Werke des Teufels auflösen. Und ihn vernichten sogar, aber durch den Menschen. Und deshalb, wenn wir auch davon reden, wir reinigen uns, wie er rein ist. Es ist nicht nur für unsere persönliche Vorbereitung. Es ist mit diesem großen Ziel im Blick, diese Welt aus Satans Hand zu reißen. Und Gott und sein Reich auf diese Erde zu bringen. Lobt den Herrn. Und diese Vision müssen wir wirklich vor Augen haben. Und deshalb ist es für Gott so wichtig, dass man auch diesen Unterschied sehen kann zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Ja, auch am Ende des sogenannten Alten Testaments in Maleachi 3, Vers 18, hat Gott auch gesagt, man wird den Unterschied wieder sehen zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Gott möchte, dass man auf der Erde einen klaren Unterschied sehen kann. zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Aber wie viel Unterschied sieht man heute? Manchmal sieht man gar keinen Unterschied zwischen uns Gläubigen und den Ungläubigen. Und ein Grund davon ist, dass selbst wir Gläubige so oft geschwächt sind und verwickelt mit Sünde. Und deswegen muss Johannes jetzt hier auch über die Sünde so klar reden. Denn der Teufel benutzt vor allem die Sünde, um uns Christen zu schwächen und in Gefangenschaft zu halten, selbst nachdem wir gläubig wurden. In Hebräer 12, Vers 1 sagt er, wir sollen allen Ballast ablegen und was? Die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Die uns so leicht umstrickt. Ja, und das ist diese negative Seite, die Markus auch angesprochen hat. Ja, wir haben die Salbung in uns, lobt den Herrn dafür. Aber die Sünde ist immer noch da. Und sie umstrickt uns sogar sehr leicht. Und deswegen sagt Johannes hier, 1. Johannes 3, Vers 4 erstmal, jeder, der Sünde tut, tut auch Gesetzlosigkeit. Und Sünde ist Gesetzlosigkeit. Ja, die Sünde. Sünde ist alles das, was dem Gesetz Gottes entgegensteht. Und wir alle kennen diese Erfahrung, ja? Das Gesetz Gottes ist heilig, gerecht und gut. Und wir würden es gerne tun, oder? Ich denke, niemand ist hier, der nicht den Wunsch hat, das Gesetz Gottes zu erfüllen und zu tun. Aber die Sünde ist da. Es ist eine Kraft in unserem Fleisch. Und sie bewirkt, dass wir die Gesetzlosigkeit tun. Ja, wie auch schon in der Konferenz erwähnt wurde, obwohl wir es nicht wollen. Die Sünde ist wirklich eine Kraft. Und mit der Sünde ist sogar der Tod hineingekommen. Und der Tod schwächt so viele Gläubige. Am Ende gibt es zum Beispiel die Gemeinde in Sardes, wo Gott sagen muss, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Da war sicherlich auch viel Sünde, die letztlich zum Tod geführt hat, ja. Und deswegen sagt dann Vers 5, ihr wisst, dass jener offenbar geworden ist, um die Sünden wegzunehmen und Sünde ist nicht in ihm. Lobt den Herrn, wir müssen unseren Herrn anschauen. Sünde ist nicht in ihm. Ja, und deshalb, wie schon gesagt wurde, der Herr ist unser Sünd- und Übertretungsopfer. Es ist wunderbar, wenn wir die Opfer anschauen im dritten Buch Mose. Und wir wissen ja, alle diese Opfer zeigen etwas von Jesus Christus. Und Gott hat 5 Hauptopfer verordnet und gleich 2 davon behandeln das Problem der Sünde. Aber da müssen wir fragen, wieso hat Gott 2 Opfer gegeben? Wieso gibt Gott 2 Opfer für die Sünde? Ja, der Grund ist, steht hier in Vers 5, es gibt Sünden und es gibt die Sünde. Was ist der Unterschied? Die Sünden sind das, was wir tun, die Übertretungen, Werke der Gesetzlosigkeit. Wie er hier sagt, Sünde ist Gesetzlosigkeit. Aber die Sünde ist diese Natur Satans in unserem Fleisch, unserem alten, gefallenen Menschen. Warum sündigen wir? Vor allem, obwohl wir es nicht wollen, weil die Sünde in uns wohnt. Es ist diese Wurzel des Bösen. Und deswegen gibt es diese Erfahrung von Römer 7. Das Gute, was man tut, tut man nicht, aber das Schlechte, was man nicht will, das tut man. Warum? Weil die Sünde in uns wohnt. Und selbst nachdem wir gläubig wurden, haben wir immer noch damit zu kämpfen. Und deswegen kam der Herr Jesus. Und zuerst mal kam er, um die Sünden wegzunehmen. Alle Dinge, die wir Menschen getan haben, gegen Gott und sein Gesetz. Und diese Dinge trennen uns von Gott. Und deswegen, um uns zu Gott zu bringen und wieder herzustellen, muss der Herr erstmal die Sünden wegnehmen. Aber der Herr hat nicht nur die Sünden weggenommen, uns unsere Taten vergeben, er hat auch diese Wurzel in uns, die Sünde, ans Kreuz genagelt und beseitigt. Und warum konnte er das? Weil in ihm keine Sünde war. Und das müssen wir wirklich genießen. Das müssen wir wirklich genießen an unserem Herrn Jesus Christus. Sünde ist nicht in ihm. Und deswegen gibt es diese 2 Opfer. Das Übertretungsopfer ist dafür da, wenn wir eine Übertretung getan haben, dass wir, wie 1. Johannes 1 sagt, Vers 9, dass wir unsere Sünden bekennen Und dann ist der Herr treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist Christus als unser Übertretungsopfer. Und lobt den Herrn, das ist wunderbar. So, wenn immer wir heute doch noch fallen, Johannes sagt, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und weil wir Christus haben als Übertretungsopfer, wir können die Sünde bekennen und er reinigt uns. Aber das reicht noch nicht. Es ist nicht sehr zufriedenstellend, wenn wir immer wieder sündigen, vor allem in den gleichen Sachen. Und immer wieder bekennen und immer wieder reinigt er uns. Und am nächsten Tag tun wir dieselbe Sache wieder. Das ist weder für uns noch für Gott zufriedenstellend. Und deswegen gibt es nicht nur ein Übertretungsopfer, es gibt auch ein Sündopfer. Und das Sündopfer zeigt Christus als den, der die Wurzel der Sünde in uns behandelt. Und durch den wir lernen, über die Sünde zu herrschen. Lobt den Herrn, ist das nicht wunderbar? Dieses Leben in uns, was der Herr uns gegeben hat, von dem Johannes redet, was für ein Leben ist das? 1. Johannes 3, Vers 6. Wer in ihm wohnt, sündigt nicht. Amen. Das Leben Gottes in uns ist frei von Sünde. Und wenn wir in dem Herrn wohnen und durch ihn leben, dann können wir herrschen über die Sünde. Und noch einmal in Vers 9. Wer von Gott geboren ist, lebt nicht in Sünde, weil sein Same in ihm bleibt. Und er kann nicht sündigen, weil er von Gott geboren ist. Ja, und viele Christen haben ein Problem mit diesem Vers. Weil sie lesen ihn und dann schauen sie sich an und denken, irgendwas stimmt nicht. Johannes sagt, wer von Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Und davor haben wir ja gerade gehört, wir sind von Gott geboren. Aber trotzdem sündigen wir noch. Also wo ist das Problem? Sind wir doch nicht von Gott geboren? Nein, wir sind von Gott geboren. Und Johannes meint nicht, das könnt ihr hier sehen, auch auf der Gliederung, unter Römisch 5, A.1. Johannes lehrt nicht, dass Gläubige nicht sündigen können. Dieser Vers heißt nicht, dass du jetzt als Gläubiger automatisch nie mehr sündigen kannst und wenn du es doch tust, bist du nicht von Gott geboren. So ist es nicht gemeint. Aber was Johannes zeigen will, ist, wir haben etwas in uns, das kann nicht sündigen. Das Leben Gottes in uns, dieser Same, den wir empfangen haben, dieses Leben ist frei von Sünde. Und wenn wir lernen, durch den Herrn zu leben, dann können wir tatsächlich nicht sündigen. Habt ihr schon mal diese Erfahrung gemacht? Doch, ich glaube, manchmal haben wir schon hoffentlich mehr und mehr diese Erfahrung gemacht. Wenn wir gefüllt sind mit dem Herrn und gestärkt in diesem Leben und wir leben durch ihn, ist es schwer, nicht zu sündigen? Es ist nicht so schwer, nicht zu sündigen. Lobt den Herrn, weil das Leben in uns, das Leben Gottes in uns, es kann nicht sündigen. Aber hier steht, es ist ein Same, ja, weil sein Same in ihm bleibt. Das heißt, es muss wachsen. Ein Same muss immer wachsen. Und deshalb ist es auch nicht so, dass wir sofort, als wir gläubig wurden, nie mehr sündigen. Wir haben zwar dieses Leben in uns, diesen Samen, aber er muss wachsen. Und deswegen, wie wir schon die ganze Konferenz überhören, wir sollen lernen, uns um dieses Leben Gottes in uns zu kümmern. Täglich ins Licht zu kommen. Uns bewässern zu lassen und reinigen zu lassen von diesem wunderbaren Wort. Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Und mehr wird dieser Same in uns wachsen. Und dieses Leben in uns, was nicht sündigen kann, es wird zunehmen. Und nicht nur für uns. Das Ziel ist nicht nur, dass wir jetzt alle einzeln sündlose Menschen werden oder die Sünde unter unserem Fuß haben. Nein, wir müssen dieses große Ziel im Blick haben. Gott möchte den Feind unterwerfen. Und es funktioniert aber nicht, wenn wir alle noch so verwickelt sind in Sünde. Und deswegen müssen wir Christus kennenlernen als unser Sünd- und Übertretungsopfer. Und praktisch bedeutet das, ja, wenn wir sündigen und wir sind irgendwo gefallen, dann ist es so gut, wenn wir nicht nur unsere Sünde bekennen und den Herrn um Vergebung bitten, sondern wenn wir auch einen Schritt weitergehen und sagen, Herr, und du bist auch mein Sündopfer. Ich möchte in diesem Punkt nicht mehr sündigen. Herr Jesus, stärke dein Leben in mir. ja, nicht nur zufrieden zu sein mit Vergebung, so kostbar sie ist, aber wir wollen lernen zu herrschen über die Sünde und gereinigt und geheiligt zu werden. Das Sündopfer zeigt auch die Heiligung. Wir jagen der Heiligkeit nach, damit der Herr aus uns so ein wunderbares Volk machen kann. Ja, lobt den Herrn. Und dann zeigt er auch noch, woran werden auch die Kinder des Teufels offenbar? Ist auch wichtig zu sehen in Vers 10. Daran werden die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Wer nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und der seinen Bruder nicht liebt. Erstaunlich. Ich hätte jetzt gedacht, also wenn du mich fragen würdest, woran erkennt man die Kinder des Teufels? Dann würde ich sagen, sie beten Satan an. Aber nein, Johannes bringt etwas. Er sagt, wer nicht Gerechtigkeit tut und wer seinen Bruder nicht liebt. Das heißt, wenn ich meinen Bruder nicht liebe, dann bringe ich schon etwas von der Natur Satans zum Ausdruck. Und deswegen, wir dürfen nicht denken, Kinder des Teufels, das bezeichnet nur die Ungläubigen. Wenn wir in unserem Fleisch leben, in unserem Selbst, dann sind wir in einem gewissen Sinn Kinder des Teufels. Wir bringen seine Natur zum Ausdruck. Der Herr hat gesagt in Johannes 8, 44, das ist wirklich ein erschreckender Vers, Johannes 8, 44 sagt er zu den Religiösen, ihr seid von eurem Vater dem Teufel. Das heißt, sie waren Kinder des Teufels. Wer waren die Kinder des Teufels zur Zeit des Herrn? Wir würden denken, ja, die Ungläubigen, die Römer, die auch wahrscheinlich. Aber er sagt zu den Religiösen, zu denen, wo alle dachten, die kennen Gott, sagt er, ihr seid Kinder des Teufels. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Schock das war für diese Leute? Und später wollten sie Steine aufheben, um ihn zu steinigen. Ja, aber er hat die Wahrheit gesagt. Sie waren wirklich. Warum? Weil diese religiösen Leute, diese Pharisäer-Schriftgelehrten, sie haben den Teufel zum Ausdruck gebracht. Sie haben nicht die Gerechtigkeit getan und definitiv nicht den Bruder geliebt. Sie haben so viel Last auf die Menschen gelegt. Und sie waren die, die den Herrn verfolgt haben. Täglich und ständig. Sie waren die, die den Herrn gekreuzigt haben. Und deswegen, die Kinder des Teufels heute sind nicht unbedingt nur die Leute da draußen, die so viele böse Dinge tun und kriminelle Dinge. Ja, der Teufel benutzt auch die Gläubigen. Er benutzt sogar leider vielfach die Gläubigen. Und es gibt so viel Hass und Streit manchmal unter den Gläubigen. Gerade die letzten Tage habe ich manchmal wieder gedacht, wenn man so Dinge hört, die Christen sind zu vielem fähig. Manchmal kann man sich nur wundern, wie viel Streit und Zank und Widerstand und man redet schlecht über die anderen und warnt hier und dort. Was kommt da zum Ausdruck? Es ist die Natur des Teufels. Warum? Der Herr sagt hier, der war ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Ja, der Teufel ist ein Mörder und Lügner von Anfang an. Und wenn wir Gläubige nicht durch den Herrn leben, dann wird genau das herauskommen. Mord, vielleicht nicht physisch, aber wenn ich schon den Bruder in meinen Gedanken hasse und mich über ihn ärgere, das ist schon Mord. Es ist schon der Teufel, der wirkt in mir. Und deshalb, lass uns wirklich ermutigt sein, durch den Herrn zu leben und dieses Leben in uns zu pflegen. Dass die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar werden. Und je mehr wir uns reinigen und der Heiligkeit nachjagen und herrschen über die Sünde, desto größer wird dieser Unterschied sichtbar. Und das möchte Gott heute haben. Gott möchte ein Zeugnis haben, dass man wieder einen Unterschied sieht zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Amen. Lobt den Herrn. Der Herr stärke sein Leben in uns allen. Amen. Amen.